Ja, auch einen schönen guten Tag von mir. Was geschah auf Golgatha? Wir haben vorhin den Bericht gehört, vorgelesen von Klaus. Bericht aus dem Johannesevangelium. Was ist dort passiert? Etwas größerer Abstand dazu. Ein unbequemer Störer. Ein mutmaßlicher Aufrührer wurde durch geschickte Winkelzüge beseitigt. Und das abgestumpfte Volk bekam noch mit einer öffentlichen Hinrichtung sein Spektakel und konnte so an den Verbrechern den Frust abarbeiten. Dann war wieder endlich Ruhe und zwei, die einander spinnefeind waren, Herodes Antipas und Pontius Pilatus, wurden darüber dicke Freunde. Recht wurde gesprochen, Willkür und Ungerechtigkeit setzten sich durch. Und wieder einmal wurde die Wahrheit in den Mühlen der Mächtigen zu Staub zermahlen. Man könnte jetzt mit dem Prediger sagen, nichts Neues unter der Sonne. Und man möchte das eigentlich auch gar nicht erst an sich heranlassen und lieber auf Abstand gehen. So geht es in der Welt zu. Es ist wieder einmal passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich lese uns den Predigttext, den wir in Hebräer 9, 15 und 24 folgende haben. Dort steht, und darum ist Jesus Christus der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, um die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er aber nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Das ist auch so eher ein sehr distanzierter Blick auf Golgatha und für einen Bibeltext eigentlich sogar recht eigentümlich. Aber durch das Abrücken vom bloßen Augenschein kann sich vielleicht die Perspektive eröffnen über das, was da passiert ist. Die Evangelien sind ja recht sparsam in dem, es werden keine Grausamkeiten irgendwie ausgemalt oder sonst etwas. Es wird eher sachlich beschrieben, was dort alles passiert ist. Aber es ist trotzdem schrecklich und grausam. Aber der Angang, den ich versuche jetzt heute mal zu entfalten, der kann vielleicht sogar noch ein viel größerer sein, weil es uns wirklich angeht, was dort passiert. Unentrinnbar geht es jeden an. Aber dazu später. Kommen wir noch später zu, nicht? Entscheidend, um zu verstehen, was dort passiert ist, muss man sich klar machen, wer dort am Kreuz starb. Wie kann es denn angehen, dass Gott in der Person seines Sohnes Jesus Christus in seiner eigenen Schöpfung von seinen eigenen Geschöpfen umgebracht wird? Und das nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht. Die Evangelien lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, es ist gewollt. Das ist kein Unfall. Wenn ich zu Hause so meine Elektrik selber verdrahte und da einen kleinen Fehler mache und wenn ich dann den Toaster einschalte und mich dadurch ins Jenseits befördere, naja, dann mag das ja noch angehen. Aber Gott in seiner eigenen Schöpfung, von den eigenen Geschöpfen, mit Absicht? Für die Griechen war das blanker Unsinn. Die wussten in Logik und Philosophie sehr gut Bescheid. Und als Paulus ihnen davon erzählte, sagen sie, blanker Unsinn. Torheit, wie man damals so gesagt hat. Aber Paulus antwortet ganz suffisant im 1. Korintherbrief, Gottes Unvernunft ist immer noch klüger als jede menschliche Dummheit und Weisheit. Und gerade erst recht, Gottes Unvernunft ist immer noch klüger als jede menschliche Weisheit. Denn mit Logik, wie wir sie kennen, kommen wir hier nicht weiter. Logik, wie wir sie kennen. Mir ist dabei ein Vergleich aus der Physik eingefallen. Komisch, ne? Da gibt es ja die Gesetze zur Schwerkraft und zur Lichtausbreitung. Alles soweit gut und klar. Aber eben genau diese Gesetze führen dazu, dass das, was man so kennt, manchmal nicht zu gelten scheint. Aus bestimmten Sternen kann das Licht nicht mehr entrinnen. Ein sogenanntes schwarzes Loch. Irgendwie irre. Sterne sind doch da, dass sie strahlen und dass sie leuchten. Aber da kommt das Licht nicht raus. Aber es kommt noch viel schlimmer. Auf der Oberfläche eines solchen Sternes steht die Zeit still. Wie kann sowas angehen? Hat ja auch für einen Aufruhr in der Physik gesorgt. Wie kann das angehen, dass da die Zeit stillsteht? In der Physik nennt man so etwas eine Singularität. Eine einzigartige Angelegenheit, unvergleichlich. Und es ist mit den gewöhnlichen Vorstellungen und Mitteln nicht zu fassen. Und es sprengt auch unsere Vorstellung, dass die Zeit stillsteht. Für das Geschehen auf Golgatha findet der Verfasser des Hebräerbriefs die Worte einmalig, ein für allemal. Und ich finde, das ist seine Art, das Sterben von Jesus am Kreuz als Singularität zu beschreiben. Einmalig, ein für allemal. Und diese Singularität ergibt auch einen Sinn. Und dazu möchte ich erst einmal zwei Dinge vorausschicken, die vielleicht nicht alle so ganz geläufig sind, aber doch wohl bekannt vorkommen. Das erste ist, kein einziger Mensch ist vor Gott gerecht. Keiner ist vor Gott gerecht, nicht einer. Ich möchte dazu aber auch noch Folgendes sagen. Es ist nicht unsere Aufgabe, eigentlich niemandes Aufgabe, jemandem seine Schuld und seine Sünde nachzuweisen. Wir sind keine Sündendetektoren auf der Jagd nach dem, wo die Leute schuldig geworden sind und um ihnen das unter die Nase zu reiben. Wir sollten das gerne den jeweiligen Gewissen das überlassen. Und wenn es das Gewissen nicht tut bei dem jeweiligen Menschen oder das Gewissen vielleicht gar nicht vorhanden ist oder wie auch immer, sollen wir die Sache gerne Gott überlassen. Es ist nicht unsere Aufgabe, ein Urteil über andere Menschen zu fällen. Aber in der Bibel finden wir das vor. Kein Mensch, kein einziger ist vor Gott gerecht. Interessant ist ja, dass heutigen Tags gerne über den Begriff Sünde hergezogen wird. Schuld mag ja noch angehen, aber Sünde? Sünde, das ist doch altbacken, verstaubt. Aber man muss nur eine halbe Stunde im Internet etwas losgelöster unterwegs sein und man begegnet jeder Menge Großinquisitoren, die andere Leute religiös, weltanschaulich, ethisch, moralisch in die digitale Verdammnis schicken. Shitstorms und alles, was so dazugehört. Und da werden auch Existenzen vernichtet. Das Konzept Sünde zusammen mit Strafe und Verdammnis ist sowas von quicklebendig. Nur die Kirchen haben ihr Monopol verloren darauf, was Sünde ist. Und das Monopol darauf verloren, eben dann entsprechend Strafe und Verdammnis festzulegen. Aber ich glaube schon, dass den meisten Menschen durchaus gegenwärtig ist, in dem, ja, was gehört sich nicht, was ist Sünde, was ist Schuld. Zweitens, niemand kann sich auslösen. Schon im Alten Testament steht, keiner kann sich oder einen anderen vom Tod freikaufen. Und Jesus bestätigt das einmal in Matthäus 16, 26. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an der Seele? Was kann denn der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Selbst wenn mir die ganze Welt gehören würde, sie würde nicht ausreichen, um mich freizukaufen. Das erinnert ein wenig an einen James-Bond-Film, nicht? Die Welt ist nicht genug. Selbst die ganze Welt, und wenn sie mir gehören würde, sie kann nicht ausreichen, um mich freizukaufen. Und hier tritt nun diese Einzigartigkeit von Golgatha hervor. Denn jetzt ist hier jemand am Werk, der die Logik des Gesetzes, die Schuld muss bezahlt werden, überwindet. Jesus durchbricht diese Logik nicht. Er setzt sie auch nicht außer Kraft. Er überwindet sie. Diese Logik ist ein unauflöslicher, unaufhebbarer Teil der Schöpfung. Sie ist in die Schöpfung praktisch eingewirkt. Denn die Schöpfung funktioniert nach Ursache und Wirkung, erleben wir jeden Tag. Und was wir tun und was wir lassen, das hat Konsequenzen, erleben wir auch, jeden Tag. Und das Leben ist kein Spiel und hat auch keine Reset-Taste. Ich habe mal auf einem Zettel gesehen, das Zimmer, Jugendzimmer, nicht? Konnte man so reingehen und da war jemand, der auch sehr, sehr viel mit Computerspielen zu tun hatte und er hatte dann so einen Zettel bei sich an der Tür stehen. Das Leben ist ein blödes Spiel, aber die Grafikauflösung ist richtig toll. Ja, das Leben ist kein Spiel mit Reset-Taste. Und wir sind als Menschen Bestandteil dieser Welt und sind damit der Logik des Gesetzes unterworfen. Die Schuld muss bezahlt werden. Und deswegen können wir diese Logik nicht überwinden und schon gar nicht durchbrechen. Das geht gar nicht. Das kann nur Gott als Schöpfer der Welt. Und deswegen schickte er seinen Sohn in die Welt. Und er, Jesus Christus, ist der Einzige, der mit seinem Leben diesen Preis für unsere Schuld aufbringen kann. Denn sein Leben ist mehr wert als alles, was dieses Universum zu bieten hat. Das ist einmalig, einzigartig, ein für alle Mal. Er, der von keiner Sünde wusste, opfert sich für unsere Schuld. Ich hoffe, dass ich damit das bisschen habe ergründen können, was der Hebräer-Briefschreiber meint. Einmal, ein für alle Mal. Aber es klingt doch noch ganz schön theologisch abstrakt, distanziert. So wie ein Biologe, der sich das anschaut. Ach so, ja, über die Verpuppung wird aus dem Wurm ein Schmetterling. Aber diesen Abstand können wir uns, was Golgatha betrifft, nicht leisten. Hier können wir nicht unbeteiligter Beobachter sein. Denn wenn es um mein Leben geht, um meine Rettung, kann ich kein bloßer Zuschauer sein. Auf Golgatha war übrigens auch ganz viel von Rettung die Rede. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer höhnten, rette dich selbst. Einer der Mitgekreuzigten rief, rette mich, rette uns aus dieser Lage. Alles schrie nach Rettung. Und dabei passiert die eigentliche Rettung ganz unmittelbar vor ihren Augen. Nur ganz anders und in viel größerem Maßstab, als man es sich überhaupt vorstellen kann. Ein einziger, ein anderer Mitgekreuzigter, der ahnte, was da im Gange ist und bat Jesus an der Schwelle des Todes, dass er doch an ihn denken möge. Und Jesus antwortet ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. unglaublich, was da als Glaube durchgeht, ne? Und dieses einmalige Geschehen, dieses es gilt ein für alle Mal, hat auch noch einen weiteren Sinn. Denn Golgatha ist ein überzeitliches Ereignis. Denn es ist ewig gültig. Es ist nicht nur einmal passiert, boah, kommt nie wieder. Es ist auch gültig. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und eben auch jetzt und hier. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt das dann einmal ganz direkt zu der Gemeinde, an die er geschrieben hat, dass wir uns das vergegenwärtigen sollen. Jesus hat gelitten draußen vor dem Tor, so lasst uns nun aus dem Lager zu ihm hinausgehen. Das ist ja präsentisch, nicht Gegenwart. Lasst uns nun aus dem Lager, aus dem in der Situation, in der wir leben, zu ihm hinausgehen. Und das bedeutet in der Gleichzeitigkeit unseres Lebens, mit dem Leben und vor allem mit dem Tod Jesus Christus, liegt die Kraft Gottes. Und diese Kraft kann uns durch diesen Tag tragen, durch jeden Tag und auch durch unseren letzten Tag tragen und auch in Ewigkeit. Stellt sich die Frage, warum in aller Welt tut Jesus sich das an? Es ist Liebe. Es ist göttliche Liebe, die jede menschliche Liebe übersteigt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Diese Liebe ist nicht begründbar, sie ist unbegründbar. Und wir haben nichts aufzuweisen, was uns in den Augen Gottes liebenswert macht oder gar wertvoll. Luther hat das einmal so gesagt, Gottes Liebe findet das Liebenswerte nicht vor, sondern er schafft es erst. Bei mir kann ich es so sagen, dass ich durch diese überwältigende Liebe Gottes und nicht durch Schuld- und Sündenerkenntnis zum Glauben kam. Also ich bin nicht durch die Höllenhunde in den Himmel gehetzt worden, sondern es war wirklich die Liebe Gottes. Und das war auch vielleicht ganz gut so. Denn ich weiß nicht, ob ich Gott oder er mich gefunden hätte, wenn ich von all dem gewusst hätte, was so alles in meinem Leben schlecht lief und schlecht läuft. Aber Gott kennt ganz viele Wege zu den Herzen der Menschen. Sollte ihm etwas unmöglich sein. Ich kann aber auch durchaus sagen, dass seine Umbaumaßnahmen bei mir in vollem Gange sind. Manches geht eher schleppend. Es gibt auch Rückschläge. Aber seine Kraft ist gegenwärtig, auch wenn ich nichts davon spüre. Und es ist mein Eindruck, dass Gott uns sein Handeln und die Erkenntnis in dem Maße einlöffelt, wie wir es vertragen können. Daher muss ich auch nicht meinen geistlichen Puls messen oder meinen geistlichen Blutdruck. Einfach dranbleiben, ist gefragt. Sich vergegenwärtigen, er ist da. Denn auf ihn kommt es an und nicht auf mich. Und was hat er nicht alles für mich gegeben, auf das ich nicht verloren gehe? Nun, ich weiß nicht, wo Ihre Defizite liegen. Das ist auch nicht mein Job, das rauszukriegen. Aber wo wir alle Defizit haben, ich denke, das ist die Liebe. Aber genau an dieser göttlichen Liebe lässt uns Gott teilhaben. Denn Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, den er uns gegeben hat. Ich denke, da haben wir alle reichlich Gelegenheit zu einer steilen Lernkurve. Diese merkwürdigen Typen in der Gemeinde, Gott liebt sie. Die nervigen Leute, denen man überall begegnet, Gott liebt sie. Aber auch, wenn ich mich selbst nicht mehr lieben kann, wenn ich mich und das, was ich tue, verabscheue, Gott liebt mich. Und so möchte ich zum Schluss noch einmal zusammenfassen. Nicht? Golgatha, das ist einmalig, ein für alle Mal opfert sich Jesus Christus. Es ist gültig für alle Menschen. Für alle Menschen nahm er seine Schuld oder sahen wir alle Schuld auf sich. Und es ist gültig, gestern, heute und in Ewigkeit. Die Gültigkeit von Golgatha hängt nicht davon ab, ob wir daran glauben oder nicht, ob wir es für wahr halten oder nicht, ob wir es verstehen oder nicht. Jedoch, was ich damit mache, ob ich es für mich annehme oder nicht, das hat dramatische Folgen für mein Leben, über mein Leben hinaus und Sterben. Es öffnet uns jetzt und hier das Tor zum ewigen Leben. Und wie ich schon zitiert habe aus dem Hebräerbrief, Jesus hat gelitten draußen vor dem Tor, so lasst uns nun aus dem Lager zu ihm hinausgehen. Amen.